Kann es anders sein, auch einen Psalm, ja, den uns Wolfgang vorlesen wird. Bitte schön, den Psalm 139.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin Wolfgang. Ich komme aus der Brüdergemeinde in Köln, in Köln-Poll. Die heißt Kölnblick und ich bin der Verlobte von der Nelle. Einige von euch kennen mich ja schon, einige vielleicht noch nicht. Guten Morgen zusammen. Psalm 139, dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu fassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Schöhl, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und dein Buch, in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf den ewigen Weg.
Ja, liebe Geschwister, wenn ein Psalm auf einen Menschen, der uns in der Bibel vorgestellt wird, deutlich zutreffen sollte oder kann, dann denke ich, haben wir ja letzten Sonntag begonnen mit dem Propheten Jona, dann ist das auf diesen Jona sehr zutreffend, was wir hier im Psalmwort gehört haben. Ich werde auch nachher nochmals auf diesen Psalm zurückkommen. Aber wir haben letzten Sonntag wahrgenommen, wie der Prophet Jona einen Auftrag vom Herrn bekommt. Jona, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, dass ihre Bosheit vor mein Angesicht heraufgekommen ist. Wir haben wahrgenommen, wie dieser Auftrag von Jona wohl gehört worden ist, aber nicht gewollt war. Jona, er hat sich aufgemacht, im Grunde in die andere Richtung. Nach Tarsis wollte er weg von Gott. Und wir haben gesagt letzten Sonntag, wir wollen im Betrachten des Buches Jonas unsere Zeit und unser Leben einmal damit beleuchten, was uns hier gegeben ist. Und Wir haben letzten Sonntag auch wahrgenommen, dass diese Flucht nach Tarsis, die wir wahrnehmen im Propheten Jona, der möchte nach Spanien, dass diese Flucht nach Tarsis auch unsere Flucht sein kann. Gott gibt uns sein Wort und Gott gibt uns manchen Auftrag. Und wo ist dein, wo ist mein Tarsis? Weg von diesen Dingen, weg von dem Auftrag, weg von der Gemeinde, aufgrund nicht Einverständnis zu haben mit dem Willen Gottes. Aber das war eben letzten Sonntag, was wir beleuchtet haben. Ich möchte heute mit der heutigen Predigt weiter mit Jona und uns auf der Flucht sein, erstmal im Blick auf den Text und dann zeigen, was das für uns weiter auch bedeuten kann. Wir lesen miteinander den Abschnitt aus Jona Kapitel 1, nochmals die Verse 1 bis 16. Letzten Sonntag waren die ersten drei Verse im Zentrum, aber heute wollen wir im Fortlaufenden weiterschauen. Dennoch lese ich den ganzen Abschnitt nochmals. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht umkommen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los traf oder fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diesen Text heute Morgen gegeben hast, und wir wollen dich bitten, dass du durch dieses Wort auch zu unseren Herzen sprechen möchtest, uns mit diesem Wort treffen möchtest, Herr, damit auch wir rechte Erkenntnis und rechte Lehre daraus ziehen, die aber dann auch ins Leben mündet, zum Segen und zum Heil. Danke für dein Wort, danke, dass du mir Herz, Mund und Sinn öffnen möchtest. Amen. Im Grunde können wir nochmals die Frage stellen, wer von uns könnte Jona in seinem Handeln nicht verstehen. Ich glaube, wir haben das letzten Sonntag beleuchtet, in die Hauptstadt der Feinde zu gehen und schlechte Nachricht zu überbringen, das ist kein Auftrag, der schmecken möchte. Und wir haben es ja jetzt auch nochmal gehört, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. So muss man sagen, einem feindlich, offensichtlich bösen und brutalen Volk, die Brutalität haben wir letzte Woche vernommen, über das Urteil, das Gott beschlossen hat, diesem Volk zu verkündigen, da ist der Urlaub in Spanien vielleicht doch angenehmer zu betrachten. Im Vordergrund, wir haben das auch gehört, stand aber nicht die Angst vor dem Volk. Das müssen wir wahrnehmen. Das ist eine Vermutung gewesen. Man könnte diese Vermutung unterstreichen, so einem brutalen Volk die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, da weiß ich nicht, wie es ausgeht. Und so gibt manchmal der Herr Aufträge, die sind nicht einfach. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber wir können unser Vertrauen in die Hand des Herrn legen und sagen, Herr, du weißt es. Das, was den Jona hier mehr und mehr zu schaffen gemacht hat, das war eben nicht die Brutalität des Volkes, dem er die Verkündigung Gottes bringen sollte, sondern dass Jona, das haben wir das letzte Mal ausführlicher betrachtet, etwas nicht kapiert hatte, und das ist die Gnade Gottes, sein Erbarmen. In Jona 4, Vers 2 heißt es, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war, darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. So eine neuere Übersetzung. Die Gnade Gottes nicht zu kapieren, mit dem haben wir das letzte Mal auch ziemlich geendet. Wir haben wahrgenommen, das Gericht Gottes ist uns viel verständlicher. Denkt nochmal an das Beispiel, für uns selbst persönlich nehmen wir gerne die Gnade in Anspruch. Und für die anderen, das Gericht ist ja nur gerecht. Wenn der gerechte Gott gerechtes Gericht schickt, dann ist das eine gute Sache, weil da wird endlich mal für Gerechtigkeit gesorgt. Aber wir, für uns natürlich die Gnade viel angenehmer. Denkt nochmal ans Beispiel Verkehr. Ich fahre zu schnell, kriege einen Strafzettel. Ach, hatte vielleicht eine schwangere Frau im Auto oder ich musste ganz geschwind noch irgendwo vor Ladenschluss hin. Bitte haben Sie doch Nachsicht, wir plädieren für uns auf die Gnade. Aber wenn uns einer überholt in der 30er-Zone mit 70 fährt oder mit 50 von mir aus, hoffentlich steht da vorne ein Blitzer, hoffentlich ist jetzt die Polizei da. Gerechtigkeit muss doch hier walten und gelten. Das sind jetzt nur ganz banale Beispiele, aber das zeigt etwas von diesem Empfinden. Jona war von der Liebe und dem Erbarmen der Geduld Gottes überzeugt, aber überzeugt für sich selber, vielleicht noch für sein Volk, für unsere Gemeinde, da wollen wir das haben. Aber in der Welt endlich und hoffentlich doch bald Gerechtigkeit. Und so sehen wir, er missgönnt den Menschen von Ninive die Liebe Gottes. Gottes Gericht über Ninive, das ist gerecht. Er soll sie vernichten und keinesfalls erretten. Sollen sie doch ohne Gerichtsankündigung verloren gehen, ich verschwinde. Das war das Fazit letzten Sonntag. Ich hau ab. Ich mache mich aus dem Staub. Nun, das letzte Mal haben wir zum Schluss dann gehört, er findet ein Schiff, das nach Tarsis fährt, kauft die Fahrkarte, das kostet seinen Preis, dem Herrn wegzulaufen. Er muss Feuergeld bezahlen und er begab sich nichts ahnend im Grunde auf die gefährlichste Reise seines Lebens. Nun, heute wollen wir zwei Dinge miteinander betrachten. Eine Sache, das ist, man könnte es überschreiben mit erschreckender Erkenntnis, das hat der Jona. Und das haben die Schiffsleute. Sie erkennen etwas sehr Dramatisches, die schreckliche Realität, dem Herrn weglaufen zu wollen. Das funktioniert nicht. Im Psalm 139 haben wir es gehört, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Das Zweite, was wir dann betrachten wollen heute Morgen, ist nach der erschreckenden Erkenntnis auch ein heilsames Bekenntnis. Und das ist das, was wir für heute Morgen dann auch für uns mitnehmen wollen. Nun aber erst die schreckliche Realität, eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Na gut, das Schiff war wahrscheinlich nicht die Luxusausstattung, aber den Preis hat er bezahlt und das Wissen, sie bringen mich nach Spanien. Und jetzt liegen so knapp 4000 Kilometer auf der Strecke vor ihm. Ich kann mir gut vorstellen, dass, also das ist jetzt meine Vorstellung, das steht hier nicht, aber dass Jonas sich auch auf die Reise freute, endlich weg vom Angesicht des Herrn, weg von dem Ort, wo Gott spricht, das ist der Tempel in Jerusalem, das ist ja der Ort der Begegnung mit Gott. Und je weiter weg von Jerusalem, je weiter weg von dem Ort, wo die Begegnung mit dem lebendigen Gott stattfindet, und das war der Tempel im Zentralen, desto besser für mich. Wir merken manchmal, das habe ich auch das letzte Mal gesagt, die Tendenz bei manchen Schwierigkeiten, die im Grunde uns vor Augen stehen, wenn wir auf dem Weg Gottes sind, dass wenn der Herr etwas fordert von mir, je weiter weg, desto leichter wird es einem vielleicht vom Auftrag her wieder ums Herz. Das ist eine Reaktion, die findet statt. Und vielleicht war das Denken Jonas geprägt, naja, jetzt bin ich mal aus dem Schneider, Gott wird schon einen anderen Propheten finden, der diesen Auftrag wahrnimmt. Er ist allmächtig, das war sicher nicht die Frage, die Jona in Zweifel zog. Aber dass er vielleicht einen anderen Propheten finden möchte, der den Auftrag wahrnimmt, dass das ein anderer machen könnte. Aber das Beste wäre eh, und das sage ich jetzt nochmals, weil er die Gnade nicht kapiert hat, das Beste wäre eh, Ninive ohne Vorwarnung zu vernichten. Das ist ja nur mehr als gerecht, dieses bösartige Volk auszulöschen. Wir in Israel, wir haben eine Beziehung zu Gott, was will er denn mit diesen Heiden? Dann vielleicht, wenn er aus Spanien irgendwann zurückkehrt, ist über die ganze Sache Gras gewachsen und er kann sein altes Leben fortführen, vielleicht mit einem kleinen bisschen schlechten Gewissen, aber ansonsten alles doch wieder bestens. Wie wir wissen, wir haben es vorher gehört in der Lesung, Jona täuscht sich gewaltig. Gott lässt ihn nicht ziehen. Diese Frage, die wir gehört haben von Bruder Wolfgang im Psalm, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, die muss, es ist eine rhetorische Frage, mit Antwort gegeben sein, ich kann nicht aus der Schule Gottes laufen. Ich komme ihm nicht aus den Augen. Jona täuscht sich hier noch ganz gewaltig und gewaltig ist auch in dieser Täuschung eben das Handeln Gottes. Es geschieht das erste Wunder von vielen Wundern im Jona-Buch, die eingebettet sind in den ganz normalen Alltag. Also das ist ein interessanter Aspekt noch im Buch Jona. Da werden uns viele Wunder berichtet, aber wenn man wir in unserer Vorstellung Wunder bedenken, dann meinen wir immer, das sind außerordentliche, ungewöhnliche Dinge. Aber die Wunder Gottes, die können ganz banal, sage ich mal, eingebettet sein in den Alltag. Was ist das für ein Wunder, das geschieht? Das erste Wunder, das hier uns vor Augen geführt wird, das ist im Grunde der Sturm, von dem es heißt, diesen lässt der Herr aufkommen. Wisst ihr, wenn man so übers Mittelmeer fährt, die Stürme, die können kommen. Auf einem großen Wasser gibt es auch große Stürme, das ist gar kein Problem. Mit menschlich-irdischen Augen betrachtet, muss man sagen, Zufall oder ganz normal im Weltgeschehen eingebettet. Aber hier bei Jona, bei diesen Wundern, die im Buch Jona beschrieben werden, gibt es keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle in der Welt. Alles unterliegt diesem Schöpfer, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und hier heißt es explizit, der Herr schleuderte einen starken Wind aufs Meer. Der Herr lässt diesen Sturm aufkommen. Und wer nur ansatzweise einmal einen Sturm in einer solchen Dimension erlebt hat, der kann vielleicht etwas nachempfinden, wie es den gestandenen Seeleuten gegangen ist. Das waren ja gestandene Seeleute, die manche Erfahrung auf dem Wasser gemacht haben und im Leben gemacht haben. In Kapitel 1, Vers 5 heißt es: Nun, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu ihrem Gott. Sie bitten jeden bei ihrem Gott um Hilfe. Ich sage es mal neudeutsch, das waren doch keine Weicheier. Ja, diese Seeleute, das waren erfahrene Männer. Und die hat normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe gebracht. Aber jetzt plötzlich wird ihnen bewusst das Ausmaß dieses Sturmes. Und das Schlimmste ist zu befürchten. Die Frage ist, was sollen sie tun? Nun, in der eigenen Erfahrung ist natürlich so, da hält man sich zum einen an die Götter oder die Götzen, die man sich selbst gemacht hat, die man erwählt hat. Es ist nicht immer gleich die äußere Situation, die wahrgenommen wird, Ballast über Bord. Das kommt ja hier auch noch, das sind die äußeren Dinge, sondern die innere ist, was für Hilfsmittel habe ich in meinem Leben bei den existenziell schwierigen Abschnitten. Ob es eine Hasenpfote ist, eine Christophorus-Plakette im Auto, ob es ein Rosenkranz ist oder sonstige irdische abergläubische Hilfsmittelebene, die versucht, mein Leben ja zu bewerkstelligen, indem ich mich diesen abergläubischen oder selbstgemachten Götzen anvertraue. Jeder schreit und sie erleben keine Hilfe. Übrigens lässt sich hier gut Psalm 115 noch mitdenken. Da heißt es von den Götzen: Sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht, Hände und handeln nicht, Füße und gehen nicht. Und die ihnen huldigen, die sind ihnen gleich, die haben keine Möglichkeit. Das sind die Götzen. Jeder schreit und er fleht Hilfe. Und was geschieht? Das Gegenteil ist der Fall. Es wird umso schlimmer auf dem Meer. Die Wellen peitschen mit unheimlicher Kraft gegen das Schiff. Und sie sehen sich gezwungen, andere Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Sie wollen, das ist jetzt physikalisch, technisch, aus dem Verständnis der Seefahrt heraus, dem geschuldet, dass sie wissen, wenn wir Ballast über Bord schmeißen, dass das Schiff vielleicht noch mal ein bisschen besser durchkommt. Und das wird ja hier deutlich im Vers 5. Sie beginnen nun, das Schiff zu erleichtern, indem sie die Ladung ins Meer werfen. Gehen sie unter, dann würde die Ladung eh im Meer versinken. Also versuchen wir es erstmal mit dem Verlust der materiellen Güter, dass wir die über Bord schmeißen und dann schauen, wie können wir überleben. Der wirtschaftliche Schaden, der war sicher immens. Das haben sie wohl kalkuliert, aber in diesem Moment war der wirtschaftliche Schaden egal. Es geht ums nackte Überleben, ums eigene Durchkommen in dieser Situation. Und jetzt fällt ihnen auf, einer fehlt. Einer macht hier nicht mit. Den sie mit an Bord genommen haben, der seinen Preis bezahlt hat. Vielleicht ist die Frage aufgetaucht, ist der schon ins Meer gespült worden? Ist der schon über Bord gegangen bei diesem Sturm? Aber das ist nicht der Fall. Wir lesen es ja und hören es. Jona schlief tief und fest im untersten Schiffs. Dick. Das ist eine Frage, die sich mir da sofort auftut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem größeren Gewässer im Sturm war. Vielleicht reicht auch ein kleines Gewässer im Bodensee oder auf dem Neckar. Aber beim größeren Gewässer im Sturm, ich habe noch nicht einen großen Sturm auf einem großen Gewässer erlebt, aber einen leichten Seegang, und da ist schon manchmal unheimlich, ja. Als ich von England nach Irland auf der Fähre übergesetzt habe, und da ist ein bisschen schwieriger geworden mit dem Seegang, da hast du schon gesehen, wie die ersten Gesichter kreideweiß wurden, manche sich an der Reling übergeben haben. Ich dachte dann auch, ich gehe ein bisschen tiefer ins Schiff runter, weil oben wankt es ja mehr wie unten, ja. Aber selbst unten im Schiff, da war dann so das Duty-Free, der zollfreie Laden. Wenn da die Flaschen im Regal hin und her klappern und die Waren da durcheinander geschleudert werden, da wird es schwierig. Jona, er schläft im untersten Schiffsdeck tief und fest. Kann sein, das ist einerseits Ausdruck von einer sorglosen Sicherheit, indem ich will ja dem Herrn aus den Augen und jetzt habe ich erstmal Ruhe vor ihm und jetzt fällt er in den Schlaf. Der Stress ist erstmal weg, ein Stück weit. Ja? Ich bin nicht mehr an Land und muss nach Ninive, ihnen etwas zu verkündigen, was ich gar nicht möchte. Jetzt habe ich erstmal Ruhe und kann runterfahren. Aber andererseits denke ich, möchte der allmächtige Gott hier dem Jona, aber vielleicht auch uns eine wichtige Lektion lehren. Mit diesem Tiefschlaf, in dem er steckt, mit dieser scheinbaren Ruhe, in der er ist. Gott führt uns hier meines Erachtens auch vor Augen, wie wir uns in scheinbarem Frieden von ihm wegbewegen können. Schaut, während die anderen alle in Unruhe sind, hat der Jona doch einen gewissen Frieden, der ihn in den Schlaf gebracht hat. Und wir können uns vom Angesicht des Herrn hinweg bewegen und dennoch einen gewissen Frieden im Herzen haben. Das ist eine ganz wichtige geistliche, natürlich negative Erkenntnis, die wir mitnehmen müssen, wenn wir unterwegs nach Tarsis sind. Aus der Schule Gottes heraus wollen, dass wir eben dennoch nicht unbedingt unruhig werden müssen. Da müssen wir ganz sorgsam unser Herz immer wieder auch prüfen, selbst wenn ich scheinbaren Frieden habe, was ist meine Motivation? Der Petrus sagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, den Christen, den Gläubigen damals und auch uns: Ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Also nicht in den trügerischen Schlaf zu geraten, sondern wach zu halten. Das ist mit Auftrag des Petrus. Dieser trügerische Friede, der trügerische Schlaf ist hochgradig gefährlich. Ich sage das mal auch ein Stück weit auf unseren Namen bezogen, Freie Missionsgemeinde Neckarweihingen. Und ich sage das auch ganz bewusst in meine Richtung, aber ich spreche nicht nur zu mir. Wie können wir in Frieden schlafen, wo wir das Wort Gottes haben, den Menschen um uns herum die Botschaft von Gesetz und Evangelium, von Gericht und Gnade zu bringen, während Menschen verloren gehen, haben wir doch einen scheinbaren großen Frieden im Herzen. Merkt ihr etwas von dem, was den Jona hier in den Schlaf gebracht hat? Friedlich, ja, so schlimm wird es doch nicht sein, wenn ich jetzt in Spanien bin. Wie gut können wir in Frieden schlafen, wenn wir in Sünde leben? Das ist ja das Nächste. Vielleicht haben wir uns schon mit manchem sündhaften Verhalten arrangiert. Das ist halt ein Teil von mir, da kann man nichts machen. So bin ich halt, das ist mein Wesen. Und ich habe Frieden im Herzen und denke, ja, so schlimm ist doch gar nicht. Schlaf doch noch gut, wenn es schlimmer wäre, dann würde ich vielleicht unruhiger sein. Haben wir uns mit Sünde arrangiert und haben dennoch Frieden im Herzen? Ist das nicht auch eines der Hauptargumente, wenn jemand auf Abwägen ist, dass er mangels nachvollziehbarer Begründung sagt, ich habe Frieden darüber, ich habe kein schlechtes Gewissen und das genügt? Also wenn es nicht recht wäre, dann wird Gott schon Unfrieden ins Herz schenken. Das ist eine trügerische Haltung, in die wir geraten können. Wie Jona können auch wir heute in einen friedlich angenehmen Tiefschlaf fallen und wir vergessen, um was es in dieser Welt, um was es Gott auch in unserem Leben geht. Und im Neuen Testament werden wir manches Mal vor diesem ungesunden, ungeistlichen Tiefschlaf gewarnt. Hören wir einmal, was der Herr Jesus in Lukas 12, Vers 35 uns mitgibt und folgende. Lukas 12, 35 bis 37, da heißt es: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter sollen brennend sein, und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Wachend sollen wir sein, nicht in geistlichem, ungeistlichem Tiefschlaf uns befinden. Jona, wenn wir zurückkehren zu ihm, er schläft tief und fest, und der Kapitän, er ist fassungslos, er fragt ihn ja: Wie kannst du schlafen? Das ist wirklich eine Frage. Wie kannst du schlafen, Jona? In diesem sechsten Vers hören wir davon. Und bis zu diesem Tag hätte er es für unmöglich gehalten, dass ein Mensch in einem solchen Sturm unmöglich schlafen kann. Aber der schläft friedlich. Er fordert Jona auf, auch in Vers 6 zu lesen: Steh auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Jetzt kommt das Nächste. Wie beschämend ist es doch für den Jona, Prophet Gottes aus dem Volk Gottes, oder wie beschämend muss es sein, dass ein Heide ihn aufruft, der Heide, der Götter und Götzen verehrt, seinen Gott, den Echten, anzurufen. Das muss total beschämend sein, dass Christen, ich sage es von unserer Seite, von Heiden angesprochen werden müssen: Wie sieht es denn bei dir in deinem Leben mit deinem Gott aus? Hast du keinen, den du mit anrufen könntest? Und tatsächlich, manchmal leben Menschen, die falsche Götter haben und verehren, vorbildlicher als wir Christen. Und das ist beschämend. Wir sollten Vorbilder sein, nicht die Heiden, die uns zum Vorbild wieder neu aufrufen müssen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1, da sehen wir ein beschämendes in der Gemeinde zu Korinth. Und so beschämend, dass Paulus sogar die Heiden mit als Punkt hineinbringt in diesen Abschnitt, in diesen Vers, die besser leben als die Gemeinde zu Korinth. Da heißt es, neuere Übersetzung: Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Das muss man sich vorstellen. In der Gemeinde Jesu ein Verhalten, das schlimmer ist als in der Welt. Da stehen wir wieder nahe auch bei Jona. Der schläft, während die anderen ihre Götzen anrufen, und er muss von den Götzendienern ermahnt werden, ermutigt werden oder korrigiert werden: Wie sieht es bei dir aus? Warum rufst du nicht mit deinen Gott an? Nun, das Ausmaß, gehen wir zurück zu Jona. Dieses Sturms war so gewaltig, dass die Seeleute davon ausgingen, dass irgendein Gott doch helfen müsste, oder anders gedacht, dass irgendein Gott Rachegedanken gegen einer der Schiffsleute hat. Weil ein Sturm, das ist Rache. Ja, da wird einer bestraft für das, was er vielleicht negativ getan hat, sonst hätte man diese Misere nicht. Und sie entschlossen sich jetzt, das war auch in Israel übliche Praxis, das loszuwerfen. Jetzt kommt das zweite Wunder, das eingebettet ist in den ganz natürlichen Alltag. Natürlich, loswerfen ist nicht ein natürlicher Alltag, aber das geschah schon immer in Israel und im heidnischen Umfeld. Man hat da so ein bisschen das Los gezogen, wer wen trifft's Schicksal. Ob sie gewürfelt haben oder was anderes gemacht haben, das steht hier nicht. Irgendwie haben sie da ausgelost, wer ist schuld an dem. Und es trifft den Richtigen, das Los fällt auf Jona. Und das ist das Zweite eben, das ist nicht wieder der Zufall, dass es ihn halt zufällig getroffen hat. Der Herr ließ im Grunde dieses Los auf Jona fallen. Und ich denke, wenn Jona bis dahin nicht klar war, was hier eigentlich läuft, so muss er es jetzt doch erkennen. Jetzt ist im Grunde offenbar, was hier läuft. Und ich glaube, das muss eine schreckliche Erkenntnis gewesen sein. Alle haben, stellt euch einfach mal vor, das sind alle auf dem Schiffsdeck versammelt. Und jetzt fällt es los auf Jona und jetzt gehen die ganzen Blicke, weil die Frage war ja, wer ist schuld an unserer Misere? Wer bedroht unser Leben in dem, dass er vielleicht was gemacht hat, was die Götter erzürnt haben? Wer bedroht unser Leben? Und alle Blicke fallen jetzt auf den Jona. Was muss das für eine Erkenntnis gewesen sein? Ja, ich bin's. Und da schauen jetzt alle auf mich. Ja, sie bestürmen ihn, das lesen wir ja mit Fragen. Sag, warum sind wir in Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Welche Geschäfte betreibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Was ist deine Heimat? Jetzt kommt die Befragung. Und der Jona, ich sage es nochmal, er dachte, er könnte dem Herrn entrinnen, aber es hat offensichtlich nicht funktioniert. Er muss erkennen, dass Gott ihn nicht einfach ziehen lässt. Das ist diese schreckliche Erkenntnis, die aber heilsam werden darf. Wisst ihr, hier offenbart sich vor dem Herrn das Herz und die Motivation des Jonas. Es ist nicht eine angenehme Erkenntnis. Wir meinen immer Erkenntnis, das ist ein Anhäufen von Wissen und das ist positiv und erbaulich. Aber der Herr kann uns auch eine Erkenntnis geben, die erschrecklich oder die schrecklich und erschreckend ist und uns erstmal in Zusammenbruch führt. Kapitulation kann man das Wort auch nennen. Wir kapitulieren vor dem Allmächtigen aufgrund dessen, wie er sich offenbart und mich zeigt, mein Herz, meine Motivation. Diese Erkenntnis ist mir zu groß, hat es im Psalm 139 geheißen, von der Erkenntnis Gottes, aber sie kann auch erschreckend groß werden. Die Erkenntnis, wenn Gott uns einen Spiegel vorhält, ob wir vielleicht auf der Richtungsebene nach Tarsis sind, ihm weglaufen wollen oder Unglück um uns herum ist, das wir mit verursacht haben. Jonas Situation war unangenehm oder besser gesagt außerordentlich auch jetzt bedrohlich. Er findet sich auf dem Schiff mitten im Sturm. Dieses Schiff droht zu zerbersten und die Menschen sieht er jetzt auch, die er mit ins Elend gerissen hat. Das ist ja Jonas Schuld. Er reißt durch sein Weglaufen andere mit ins Elend hinein. Und das ist ein klassisches Beispiel auch für den Ungehorsam. Ungehorsam zuerst sieht alles verlockend und gut ausgehend aus. Ah, ein Schiff im Hafen nach Tarsis, ich zahle das Geld, das sind ja Führungen Gottes. Vielleicht ist ja tatsächlich doch der Wille Gottes, diese Sache Richtung Tarsis zu unternehmen. Sieht alles gut aus, aber am Ende sehen wir, ist ein unüberschaubares Chaos, das entstanden ist. Und nicht nur wir sind schlimm dran, sondern auch die Menschen um uns herum, die wir mit in dieses hineingerissen haben, durch unser Versagen, durch unser Weglaufen, durch unseren Ungehorsam. Das müssen wir uns geistlich gesehen bewusst machen, Geschwister. Die Dinge, die wir entscheiden, meinen wir zuallererst mal für uns alleine zu entscheiden und zu verantworten. Aber andere können mit hineingerissen werden über diese Dinge, die wir entscheiden. Nicht nur wir sind schlimm dran, sondern auch die anderen, die eigentlich gut gesinnt waren und wir haben sie in Schlamassel mit hineingezogen und sie müssen mitleiden, mitleiden im negativen Sinne. Alles kommt anders, als wir es gedacht haben, wenn wir ungehorsam sind. Und das Resultat hätten wir uns doch anders vorgestellt. Der Jona auch. Der würde jetzt am liebsten schon unter den Palmen sitzen, einen Cocktail trinken vielleicht und vergessen. Aber jetzt sieht es anders aus. Und jetzt kommt der Wandel, und das finde ich grandios und gewaltig. Ich sage es mit diesen zwei Worten. Noch sind wir am Punkt, alle schauen auf den Jona. Sie wollen von ihm wissen, wer er ist und warum sein Gott solche Maßnahmen ergreift. Im Vers 9, er sagt ja, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Mit anderen Worten, es gibt keinen Zweifel, mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der verursacht auch diesen Sturm. Das kann er. Er ist der Schöpfer. Und Jona erzählt ihnen die Geschichte, wie er von Anfang an Gott davongelaufen ist, dass er an allem schuld ist, und sie konnten das nicht verstehen. Jetzt ist der Jona im Bekenntnis. Vorher war es die Erkenntnis. Wer bin ich? Was mache ich? Und jetzt bekennt er. Die Frage ist von den Seeleuten, wie konntest du das tun in Vers 10? Wie konntest du das tun? Was hast du da getan? Wie kann man dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, davonlaufen? Das ist eine berechtigte Frage. Wenn der so allmächtig ist, dass er Himmel und Erde gemacht hat, wie kann ich ihm davonlaufen? Vielleicht fragt sich der Jona das jetzt auch plötzlich, aber das ist zu spät. Das hätte er sich davor überlegen können. Er hat ihn ja gekannt oder kennt ihn ja, diesen Schöpfer. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten, wir kennen vielleicht den Satz, aber vielleicht auch vor Inbetriebnahme einer Maßnahme den Herrn einschalten. Über den Herrn nachdenken, was will Gott, was kann er, was kann ich. Das hat nicht stattgefunden bei Jona. Ich denke, wenn wir ungehorsam waren und erkennen, welchen Schaden wir dadurch angerichtet haben, dann fragen wir uns doch auch manches Mal, Schaden, ja, wir sehen es, wie konnte ich nur so blöd sein? Warum habe ich das nur getan? Ich weiß nicht, ob er diese Frage nicht auch kennt. Ich kenne sie. Das können wir nicht korrigieren. Das kann er nicht zeitlich rückwärts drehen, das geht nicht mehr. Entscheidungen, die wir getroffen haben und den Weg, den wir gegangen sind, den können wir nicht ungeschehen machen, zurückdrehen. Wie konnte ich nur so kopflos handeln? Aber hier sehen wir, es ist definitiv zu spät. Und trotzdem, das muss man sagen, haben die Seeleute großen Respekt vor Jona. Sie denken vermutlich, das kann man jetzt nur interpretieren, das muss ein besonderer Mann gewesen sein, dieser Jona. Warum? Naja, wenn sein Gott so einen großen Sturm um seinetwillen aufkommen lässt, dann muss es ja doch ein ganz besonderer Kerl gewesen sein, den wir hier an Bord mit haben. Aber die Verzweiflung ist dennoch gewachsen in Vers 11. Und sie fragten ihn, was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt, denn das Meer tobt immer schlimmer. Also mit dieser Erkenntnis ist noch nichts geändert. Was sollen wir mit dir machen? Und für Jona, das muss man jetzt sagen, in diesem Bekenntnis kommt im Grunde nur ein Ausweg in Frage. Vers 12, werf mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Und das war jetzt den Seeleuten zu krass, so kann man es nur sagen. Menschenopfer zu bringen, ja. Sie konnten doch diesen Mann Gottes, er war ein Prophet, sie wussten es jetzt, nicht einfach umbringen. Und so versuchen sie nochmals aus eigener Kraft, in Vers 13 kann man es nachlesen, aus eigener Kraft Jona zu verschonen, aber es hat keinen Zweck gehabt. Das Meer wurde je länger, desto ärger. Und so beteten sie zum Gott Jonas und flehten diesen Gott an, in Vers 14, Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen, rechne uns seinen Tod nicht als Mord an, es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Es gab nur noch diesen Weg jetzt plötzlich. Entweder gehen alle miteinander unter oder einer stirbt für alle. Und schaut, hier zeichnet sich ein Bild ab, natürlich mit einem anderen Vorzeichen, sündlos beim Herrn Jesus. Dieser eine Herr Jesus, er stirbt für alle. Er bringt ja selber einmal auch Kapitel 2, der Herr Jesus, ins Spiel mit dem Fisch, das kommen wir das nächste Mal drauf. Aber wir sehen in Johannes 11, Vers 50, wo der hohe Priester Kaiphas eine Bemerkung loslässt und sagt, habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Natürlich dort der Sündlose. Aber einer wird geopfert für alle. Jona stand vor dem Tod, weil er sich versündigt hatte. Jesus Christus hatte keine Sünde, aber wie der Tod des Jona die Männer auf dem Schiff rettete, so rettet der Tod Jesu uns Menschen vor dem Verderben. Das ist die Analogie, die wir hier auch mitsehen müssen. 1. Petrus 2, 24 heißt es, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem Leib, damit sind wir für die Sünden tot und können nun das Gute leben, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Also die Schiffsleute, sie nehmen Jona, werfen ihn ins Meer und das war jetzt die Folge seines Ungehorsams, aber das gibt uns weiter ein Vorbild. Jona ist uns in diesem Vorbild und das möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen. Schaut, Geschwister, was macht der Jona? Ich sagte vorhin, auch wir können durch unser Weglaufen vor Gott andere mit hineinziehen in unseren Ungehorsam, in unsere Not. Aber was macht der Jona? Er ist bereit, das Schreckliche, was er angestellt hat, nicht nur erkennen, sondern bekennen und die Konsequenzen zu tragen. Das macht der Jona. Er gibt in keiner Weise hier Gott die Schuld. Sag nicht, das ist Gott, der hat jetzt den Sturm geschleudert und rechtfertigt sich jetzt selbst. Jona gibt nicht Gott die Schuld für die Situation, in der er steckt. Da ist er schon ganz alleine schuld. Und das andere ist, ihm war bewusst, dass Gottes Handeln gerecht ist. Er wusste, dass durch sein Verhalten auch die anderen mit hineingezogen worden sind. Und er versucht jetzt auch nicht vor den Seeleuten sein Gesicht zu wahren, eine fromme Fassade aufzubauen, Ausreden zu finden. Da sind wir ja auch immer wieder schnell dabei, beim Ausreden finden, wenn die Notsituation kommt. Er sucht keinen scheinbar frommen Weg und sagt, naja, jetzt müssen wir halt mehr beten und dann versuchen wir den Zorn Gottes zu beschwichtigen. Also keine fromme Fassade wird hier aufgebaut, sondern hier ist wirklich Kapitulation und Demaskierung vor den anderen zu sagen, ich bin schuld und wegen mir ist das geschehen. Keine Ausrede, keine Ausflucht mehr, keine innere Flucht nach Tarsis mehr, dass ich besser im Lichte dastehe. Er handelt im Grunde so im Bekenntnis seiner Schuld, wie es Johannes der Täufer dann sagt in der Bußpredigt Matthäus 3,8, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Ein ganz wichtiges Wort. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Ha ja, ich bekenne meine Sünden noch geschwind vorm Abendmahl, ich mache das noch so geschwind vorm Herrn, so zwischen der Tür und Angel in Ordnung und dann wird es schon gut sein. Hier sehen wir eine andere Gesinnung von Umkehr. Bereit einzugestehen, ich bin schuld, aber das ist der Weg zum Heil. Letztlich, Israel selber musste es auch immer wieder lernen. Hosea 7, Vers 14 heißt es, da sagt der Prophet oder Gott durch den Propheten, sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Sie liegen da und heulen und machen sich Einschnitte, damit ich ihre Bitten um Korn und Wein höre, aber Sie sind und bleiben aufsässig gegen mich. Das ist die Halbherzigkeit, Hosea 7, Vers 14. Sieht aus wie Buße, schmeckt vielleicht wie Buße, aber ist keine. In Vers 16 von Hosea 7 heißt es, sie bekehren sich sogar, aber eben nur halbherzig. Sie wenden sich um, also das ist ja Bekehrung, sie wenden sich um, doch nicht zu mir, wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Halbherzig. Und das erinnert auch, was uns die Schrift offenbart in der Offenbarung von Laodicea, wo der Herr Jesus in dieser Gemeinde das Statement gibt: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Das ist ein Ruf gegen die Halbherzigkeit, auch in der Buße, in der Umkehr. Ich bin überzeugt, und das kenne ich aus meinem Leben auch, vieles im Leben ordnet sich nicht, weil wir die Verantwortung für unser Handeln nicht übernehmen wollen, weil wir Ausflüchte haben, weil wir im Grunde nicht die Verantwortung ergreifen, sondern meinen, mit Halbherzigkeiten können wir die Dinge retuschieren und angehen. Egal, was es ist, wenn du etwas zu bereinigen hast, dann mach es, selbst wenn eine scheinheilige Welt zusammenbricht. Wenn etwas ist, was es zu bereinigen gilt, dann tu das. Mach keine halbherzigen Sachen. Die Stürme werden nicht aufhören. Die Stürme auch des Unfriedens im eigenen Herzen. Wir kommen in die Zielgerade. Die Menschen auf dem Schiff, die wurden durch das verantwortungsbewusste Handeln Jonas zu Verehrern Gottes. Gott kann aus unserem Mist noch Dünger machen. Aber das entschuldigt nicht, dass wir Mist bauen sollen, damit Dünger entsteht. Aber wir sehen, kaum haben sie Jona über Bord geschmissen, da wird das Meer still und ruhig. Und jetzt heißt es in Vers 16 vom Jona-Buch, da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Interessant, nun beten sie nicht mehr ihren eigenen Gott, ihre Götzen an. Jetzt gemeinsam beten sie alle den lebendigen Gott an, den einen wahren. Schluss. Dieser friedliche und tiefe Schlaf Jonas entpuppt sich als scheinbarer Frieden. Wenn er Psalm 139 bedacht hätte, dann hätte er manches vielleicht anders getan. Wenn das Wort Gottes ins Handeln gekommen wäre, dann hätte er anders gehandelt. Wort Gottes zu kennen, zu hören ist eines, aber nach dem Wort Gottes zu handeln, das ist es, um was es geht. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf zu dem Himmel, da bist du. Versteckte ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, von mir aus auch nach Tarsis, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Das wäre die wahre Erkenntnis gewesen zum richtigen Handeln. Wir können Gott nicht davonlaufen und er lässt uns glücklicherweise, und das zeigt uns das Buch Jona, nicht davonlaufen. Aber manchmal muss er zu schmerzhaften Mitteln greifen, um uns zurückzuholen. Machen wir doch bitte keine halbherzigen Sachen. Amen. Herr Jesus Christus, wenn wir heute Morgen diesen Abschnitt wahrgenommen haben, dann ist auch ein beschämender sicher für uns, wo wir manches Mal im Ungehorsam, in scheinbarem Frieden weitergegangen sind und gemerkt haben, letztlich entsteht nur Chaos, weil der Ungehorsam immer noch da war. Aber Herr, da wo du uns die Erkenntnis gegeben hast, dass wir eben in die falsche Richtung gehen, da schenke doch auch echte, wahre Frucht der Buße in der ganzen Hinwendung zu dir und im Wissen, Herr, nicht die anderen, die Umstände, die anderen Leute sind schuld, sondern du offenbarst immer wieder unser eigenes Herz mit der ernüchternden Erkenntnis, ich bin schuld. Aber Herr, diese ernüchternde Erkenntnis ist auch die Erkenntnis zur Hilfe und zum Heil, weil du alle unsere Schuld auf dich genommen hast und in dir wir neuen Frieden finden dürfen. Auch wenn wir manche Konsequenz unseres Lebens dann, unsere Entscheidung dann tragen müssen, wissen wir doch, Herr Jesus, du hast uns aufgefangen und du trägst uns durch. So danken wir dir, dass du auch den Jona aufgefangen hast, im Vorbild auch dessen, dass wir getragen sein können, auch wenn wir tief versagt haben. Wir brauchen nicht zu verzagen, aber besser heute wie morgen, besser heute wie nie, dass wir umkehren und ganze Sache neu mit dir machen. Amen.